Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen heute. Und heute wollte ich euch ein bisschen provozieren. Ein bisschen Provokation tut manchmal gut. Und ja, ich lese aus dem 1. Korinther 6 und aus Galater 5. 1. Korinther 6, die Verse 12 und 13. Da schreibt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speise sind für den Bauch und der Bauch für die Speise. Gott aber wird sowohl diese als jene zunichte machen. Und aus Galater 5. Da schreibt Paulus an die Galater. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dienet einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist mit einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt kommt die Situation der Galater. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt. Das heißt, da war Streit in der Gemeinde. Also, wie wir miteinander umgehen sollen. Soweit diese Verse. Ja, tatsächlich, Jesus hat uns Johannes 3 und Johannes 16 ein Gebot gegeben. Johannes 13, dieses Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Das erste Gebot. Oder du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sagt mir mal jemand, wenn wir das alle befolgen würden, dann brauchen wir unsere Wohnung nicht abschließen. Brauchst du auch am Auto keine Autoschlüssel. Können wir unser Portemonnaie am Tisch liegen lassen. Ich hatte früher eine Tante in Holland, in Heusen, in der Nähe von Hilversum. Und die haben wir dann besucht, wie ich mit meinem Bruder, mit dem Fahrrad, wie ich da so 17, 18 war. Und wenn die in die Einkaufen ging, dann ließ die Tür offen. Sag ich, Tante Paula, musst du abschließen. Nein, nein, wenn der Briefträger kommt, der legt die Post immer auf den Küchentisch. Da wurde nichts abgeschlossen. Das ging gar nicht. Also, das Thema ist heute die Freiheit des Christen und seine Grenzen. Damit wollen wir uns heute mal auseinandersetzen. Also, bei Christen treffe ich immer wieder auf so Fragen, auch die neu zu unserer Gemeinde kommen. Darf ich das? Zum Beispiel, darf ich ins Kino gehen? In meiner Jugend war alles viel strenger. Also in der Versammlung Brüdergemeinde, wo ich herkomme, da war alles viel strenger. Und da ist ein Bruder mal während der Verkündigung, zieht er sein Taschentuch aus der Tasche und da fiel eine alte Kinokarte auf der Erde. Och, und das sah man. Nein, da haben wir sofort einen roten Kopf. Ja, also Bruder, bist du weltlich? Du warst im Kino. Das war schon fast wie Aussatz, nicht? Du bist weltlich, nicht? Oder darf ein Christ ins Theater gehen? Theater? Also ich muss sagen, ich bin ein Freund der klassischen Musik. Es ist ergreifend, Fidelius einzige Oper zu sehen, nicht? Der Gefangenenchor zu Beginn. Nicht? Der singt dann von der Freiheit, immer wieder von der Freiheit, wurde in Ostberlin damals aufgeführt. Nicht? Und dann wurde er applaudiert, weil der ganze DDR unfrei war. Also Freiheit. Oder italienische Opern. Oh, da kenne ich viele Arien auch, die singe ich dann unter der Dusche. Herrlich. Oder Operetten von Franz Lehár, nicht? Immer nur lächeln und immer vergnügt, nicht? Ah, da kenne ich ja herrliche Operetten, nicht? Ja, zum Beispiel eine fängt an, Liebeslied. Da komme ich jetzt auf den Text nicht, ist egal. Also, oder darf ich Alkohol trinken? Wir trinken selbstverständlich abends mal ein Gläschen Wein. Auf Fliegen wir nach Südkorea, die gleichen Christen wie wir. Streng Evangelikale geht gar nicht. Wirst du schon ausgegrenzt. Du trinkst Alkohol? Jörg, du trinkst Alkohol. Also das geht ja nun gar nicht. Also, aber bei anderen Christen gehört es dazu. Darf ein Christ sich schminken? Ja, ganz strenge Evangelikale in Amerika, die schminken sich selbstverständlich, die Frauen. Natürlich, es gehört dazu, haben die kurzen Haare. Und wenn die nach Deutschland kommen und sehen, ja, wie blass die Frauen sind, nicht geschminkt, gar nichts, komisch. Also ist vieles auch eine Frage der Ansicht und der Kultur und da muss man vorsichtig sein. Oder darf ein Christ tanzen gehen? Was, eine fremde Frau berühren und dann mit ihr tanzen gehen, ihre Nähe spüren? Ja, das ist ja schon weltlich. Also nein. Und dann kommt hier der Paulus und sagt einfach, alles ist mir erlaubt. Alles. So war erst ein Halbsatz. Aber lass mal auf uns wirken. Alles ist mir erlaubt. Ich kann also nach der Predigt mich ins Auto setzen. Meine Frau kann mit dem Bus nach Hause fahren und ich kann mich im Zug setzen oder im Auto und fahren nach Köln oder nach Münster im feinen Lokal, kann schön essen gehen und ich kann das doch. Wer will mich denn hindern? Ich habe einen Ausweis und Geld und kann mich doch nichts hindern. Also, alles ist mir erlaubt. Also, darf ich Lotto spielen? Ich habe einen Gemeindeleiter gesprochen, allen Ernstes, der sagte zu mir, natürlich spiele ich Lotto, selbstverständlich. Bruder Arnold, ich kann doch mal einen hohen Gewinn, ich gewinne 10 Millionen oder 20 Millionen. Wie viel Gutes kann ich damit tun? Das ganze Missionswerk unterstützen, die brauchen nie wieder beten. Ja, solche Meinungen gibt es. Gott geht aber einen anderen Weg. Gebet und Flehen. In der Niedrigkeit tut er seine Wunder. Bei zerbrochenen Herzen muss man lernen. Oder darf ich auf den Fußballplatz gehen? In meiner Jugendzeit war das so, in Gelsenkirchen, der Kirchstraße, waren 230 Leute in der Gemeinschaft. Und wenn Schalke spielte, komisch, hat ein Drittel gefehlt. Wo waren die denn, die ganzen Jugendlichen? Die waren auf Schalke. Nicht in Schalke, auf Schalke. Fußball gucken. Pah, haben sie gesündigt? Pah, weiß ich nicht. Also alles ist mir erlaubt. Ja. Aber dann kommt der Nachsatz natürlich, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Warum ist nicht alles nützlich? Ich lebe ja nicht allein, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, ich lebe ja in einer Gemeinschaft, ich lebe in einer Beziehung. Ich lebe in einer Beziehung mit meiner Frau, meine ehemalige Verlobte, wir sind jetzt 59 Jahre verheiratet, also wir leben in einer Beziehung. Und ich lebe in einer Beziehung mit Gott, mit Jesus. Da überlege ich mir das, ob mir das nützlich ist. Erbaut mich das, wenn ich ins Theater gehe. Es ist schön, aber es ist zweitrangig. Ich kann mir auch im Fernsehen eine schöne Operette ansehen, Musical, My Fair Lady, sehr schön, da singe ich mit, schön. Aber das ist nicht, das ist unter ferner Liefen. Das steht bei mir nicht auf der Verbotsliste. Auf der Verbotsliste steht was anderes. Du sollst nicht sündigen, haben wir gerade gehört. Aber das ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Manche sehen schon eine Sünde, wenn man, was weiß ich, da was Verkehrtes isst oder was, nehmen Anstoß daran. Deshalb sagt ja Jesus ja, dass wir einander lieben, das heißt wertschätzen, dass wir einander geduldig umgehen, nicht vorschnell. Und dass wir uns von dem Gedanken der Liebe leiten lassen. Also, Paulus schreibt den Brief ja an die Korinther. Das ist eigentlich genau genommen der zweite Brief, aber wir bleiben mal dabei. Der kam von Athen nach Korinth und da traf er ein Ehepaar, Aquila und Priscilla, und die wurden aus Rom ausgewiesen, das waren Juden. Und die traf er, auch gläubige Leute, und dann ging er in die Synagoge, hat Jesus verkündigt und dann waren wieder einige Juden, die sich schlossen sich ihm an und da wurde die Gemeinde immer größer. Sogar der Synagogenvorsteher Crispus hat sich ihn angeschlossen. Und so versammelte sich diese Gemeinde neben der Synagoge und sie wurde immer mehr und eine große Gemeinde in dieser Weltstadt Korinth. Wir lesen das Ganze in Apostelgeschichte 18, sehr interessant. Aber diese Gemeinde in Korinth war noch wie ein roher Diamant. Da war noch vieles in Unordnung. Und so ist dieser Brief kein Lehrbrief. Es ist auch kein Brief, der uns tiefgehend über die Lehre genau informiert, sondern es ist ein Brief, der Antwort gibt auf die Fragen des täglichen Lebens. Auf Essen und Trinken, zum Beispiel das Götzenopferfleisch in Korinth, das auf dem Markt angeboten wurde, das aber den Götzen zuvor geweiht wurde. Darf man das essen als Gläubiger? Der eine nimmt Anstoß und der andere nimmt keinen Anstoß. Warum? Es ist doch Fleisch. Ist doch in Ordnung? Es gibt keinen Gott außer den lebendigen Gott, haben die einen gesagt. Und die anderen sind dann distanziert. Und Paulus muss diese Fragen mal beantworten und sagen, nee, Moment. Wenn dein Bruder Anstoß nimmt, dann nimm Rücksicht auf den Bruder. Lass dich von dem Gebot der Liebe leiten. Also, das lesen wir in der Gemeinde. Und so entstand also die Gemeinde in Korinth. Dann fand Paulus vor, ja, was fand er vor? Streitsucht, Uneinigkeit. Ein Bruder hat gegen den anderen prozessiert. Soll man das? Darf man das? Also, mein Haus wurde gebaut von einem Bruder aus der Gemeinde. War Tiefbauingenieur. Und der sagte zu mir, auch ein Haus wie deins, das baue ich dir auch. Damals ging das noch, konnten Tiefbauingenieure dann auch Unterlagen einreichen, beim Bauamt wurde genehmigt und dann, aber es waren noch erhebliche Baumängel da. Ich habe ihn darauf hingewiesen und hat sich nichts geändert. Ich habe einen Gutachter genommen und dann stand ich vor der Frage, ja, gehe ich gerichtlich gegen einen Bruder in der Gemeinde vor, den ich sehr gut kenne und schätze und dessen Frau ich aus meiner Jugendzeit, aus meiner Sonntagsschulzeit sogar kenne. Und unsere beiden Kinder gehen gemeinsam zur Jugendstunde. Soll ich das? Die Bibel sagt, nein. Dann habe ich darauf verzichtet. Und ich muss sagen, ich bin von Gott für diesen Verzicht reich belohnt worden. Als Beispiel, seit 78 wohnen wir in dem Haus mit Flachdach. Nebenan die anderen Häuser mit Flachdach haben schon dreimal ein neues Dach, was erheblich was kostet. Mein Dach ist von 78 und immer noch dicht. Kann Zufall sein, aber ich rechne das, dass es der Herr so bewirkt hat. Also Gehorsam und nach dem Worte, das bringt schon was. Oder ein Sohn hatte mit seiner Mutter Sex. Geht das? Nein, das geht überhaupt nicht. Da waren Trinker, da waren Habsüchtige, da waren Ehebrecher. Das geht nicht. Das sagt Paulus ganz klar. Also vor diesem Hintergrund müssen wir den Brief verstehen. Und grundsätzlich, Jesus Christus hat uns erkauft durch sein Blut, hat uns rein gemacht. Und wir sollen auch in dieser Nachfolge, in dieser Reinheit wandeln. Aber unser Wille und Verstand ist ja getrübt durch die Sünde. Unsere Sündenschuld ist grundsätzlich vergeben durch das Blut Jesu Christi. Aber wir sind immer noch auf der Erde, wir stehen immer noch unter dem Einfluss Satans, der uns nicht einfach ziehen lässt, der unsere Schwachstellen kennt, unsere Achillesfersen. Und der weiß, wo er uns packen kann. Kennt deine empfindlichen Stellen, das kennt er ganz genau. Und weiß, wo er ansetzen kann bei dir. In dem Garten Eden, 1. Mose 2,16. Dieser wunderbare Garten, da setzte Gott das erste Ehepaar rein, Adam und Eva. Also er setzt das erste Menschenpaar nicht auf dem Straßenrand ab, nicht im Gebirge. Nicht irgendwo, sondern in einem Garten. Der Garten Eden. Eden heißt ja so etwa Lustgarten oder Garten der Vollkommenheit oder der Gottesbegegnung. Garten Eden heißt vollkommene Harmonie zwischen Natur, Mensch und Gott. Dieser Garten Eden, kann ich mir gut vorstellen, war wunderbar. Ich habe selbst auch einen Garten, ich pflege ihn, meine Frau. Und wir haben viele Blumen, die ich selbst gezüchtet habe, auf der Fensterbank 121 Pflanzen und Blumen. Und ich erfreue mich daran, dass es aufgeht, dass sie blühen, schön. Und dann kommen noch die Wildblumen dazu, Unkraut genannt. Und die sehen auch zum Teil sehr schön aus, man entdeckt sie. Also ein Garten ist wunderbar. Und da ist das erste Menschenpaar und sieht den Garten. Wunderschön, die Bäche und die kleinen Seen. Und Gott sagt, du kannst alles genießen, alles. Alles ist gehört dir, greif zu. Die schwachen Pflanzen kannst du anbinden, nicht? Machen wir ja auch, ne? Anbinden, ja, pflegen, von Unkraut befreien, Wege anlegen. Den Tieren Namen geben, ja, schön. Was eine schöpferische Arbeit. Also der Garten ist bei mir mein Therapiezentrum. Im Garten hält man sich fit, Auch mit 85, egal, man wird fit und bleibt fit. Schöpferisch. Also Adam und Eva können sich wunderbar bewegen, sie können alles essen und trinken. Nur da ist ein Baum, den bitte nicht. Wenn du davon isst, wirst du eines Tages sterben. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum tut das Gott? Warum tut er das? Ganz einfach. Das Verbot, jetzt müssen wir genau zuhören, das Verbot ermöglicht uns die Freiheit. Ja? Wir können wählen. Das macht uns zu freien Bürgern. Wenn wir nicht wählen können, keine Alternative haben, haben wir keine Freiheit. Und Gott hat es extra so gemacht, damit wir frei wählen können. Gott wollte keine Marionette haben, keine Puppe haben, die er aufzieht, sondern er wollte ein Gegenüber haben, moralisch, ethisch, geistlich, das ihn aus freien Stücken, aus freiem Willen gehorsam ist. Und das ist Freiheit. Zu dieser Freiheit hat uns Gott berufen. Das ist das Entscheidende. Das Verbot schafft erst den Raum für wahre und echte Freiheit. Die Erkenntnis von Gut und Böse heißt ja nicht, sie werden erkennen, was falsch und was richtig ist. Das ist ja viel weiter. Der Gedanke liegt da viel tiefer. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich von dem Baum der Erkenntnis esse, bestimme ich selbst, was gut und böse ist. Und dazu ist der Mensch nicht in der Lage. Der Mensch ist nicht geschaffen, göttliche Funktionen zu übernehmen. Wenn der Mensch anfängt zu unterscheiden, was gut und böse ist, haben wir sie wie im Zweiten Weltkrieg. Da sind die Juden an allem schuld, da sind die Russen Untermenschen und dann haben wir eine Vielklassengesellschaft. Das ist der Mensch, der dann Gott spielt. Das ist katastrophal. Deshalb brauchen wir diese Anbindung an Gott. Eine starke Anbindung an Gott. Ohne ihn gehen wir in die Irre, ohne sein Wort und ohne seine Gebote. Also, der Mensch fängt dann an, festzulegen, was gut und böse ist. Und das geht nicht. Also, wir müssen als Christen Grenzen akzeptieren, die Gott uns setzt. Grenzen akzeptieren, weil wir in einer Liebesbeziehung zu Jesus stehen. Jesus sagt in Johannes 16, bleibt in meiner Liebe. So wie ich den Vater geliebt habe, hat der Vater euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also in dieser engen Beziehung sollen wir uns aufhalten. In der Liebe Jesu und in der Liebe des Vaters. Und wir werden wieder geliebt von Jesus und von dem Vater. Und wenn wir in dieser Liebesbeziehung bleiben, können wir Frucht bringen. Können wir hingehen und Frucht bringen. Aber wenn Paulus schreibt, alles ist mir nützlich, ja, aber alles ist nicht nützlich. Es gibt auch eine falsch gelebte Freiheit. Eine falsch gelebte Freiheit führt zu Anarchie, führt zu Turbulenzen, führt zur Sünde. Alles ist mir erlaubt, sagt er, aber ich will mich nicht von allem beherrschen lassen. Luther hat es schwer gehabt, 1520. Da hat er Schriften herausgebracht von der Freiheit des Christenmenschen. Und das war der Kirche natürlich und den Bischöfen, Kardinal, dem Papst, ein Dorn im Auge. Ja, und dann war auf dem Reichstag zu Worms, da ging es ja um die Wurst. Und dann hat man ihm die Schriften vorgelegt und viele kennen ja auch den Film von Luther, nicht? Da hat dann der Kardinal gesagt, Mönchlein, widerrufe diese Schriften. Wenn nicht, dann droht dir Exkommunikation, die Verfolgung und der Tod als Ketzer. Und dann, in einem entscheidenden Augenblick, am zweiten Tag stand Luther da. Was sagte er? Wenn ihr mir durch Gottes Wort nachweisen könnt, dass ich mich irre, dann widerrufe ich. Und alle Päpste und Konzile, das gilt nicht. Wir sind errettet, Römerbrief, allein aus Gnade, allein Christus, allein das Erlösungswerk, allein das Wort Gottes. Das hat Gültigkeit. Punkt. Hat dieses kleine Mönchlein die gesamte katholische Kirche erschüttert in die Grundfesten. Es war wie ein Erdbeben. Und dann fing Luther an, anschließend den Kirchen, was hat er gemacht? Die ganzen Heiligenstatuen raus damit, die Heiligenbilder raus damit, Weihwasser weg, das Bekreuzigen und Küssen der Priester auf dem, an dem Ring. Also ein Unsinn, hat dann Bänke reingeschoben. Warum? Die Leute sollen Gottes Wort hören, hier die Verkündigung. Jesus steht im Mittelpunkt. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilsbringend für alle Menschen. Nicht die Gebote der Kirche und ihre Knechtschaft. Die rutschen auf Knien, die Treppe rauf in Rom, bis oben hin, Ablasshandel und all das. Dumme Zeug. Menschlich, weltlich. Und auch wir, müssen wir jetzt sagen, Freikirchen heute stehen immer in der Gefahr, besonders fromm zu sein. Es gibt ja Gemeinschaften, die sagen, immer ganz vorsichtig, du bist getauft, ja, schön, hast dich bekehrt, wunderbar, aber du bist noch nicht so ein richtiger Christ. Kannst du in Zungen reden? Kannst du nicht. Ha, das, da haben wir das doch, ne? Das geht doch nicht. Andere sagen, du bist bekehrt, schön, getauft, schön. Bist du schon von den Brüdern zugelassen? Noch nicht? Dann stimmt was nicht. Andere sagen, ja, du bist bekehrt, getauft, ja, muss sich aber auch hier unseren Statuten anschließen. Ne? Wir geben dir mal unsere Statuten, unsere ganzen Vorschriften, unsere ganzen Satzungen und was nicht alle. Das musst du einhalten, ihr Lieben. Müssen aufpassen. Wir passen selbst in unserer Gemeinde auf, dass wir sowas nicht haben. Nee. Allein Christus, allein die Gnade. Jesus allein genügt. Jesus allein genügt. Und nicht noch das und das noch. Und das musst du noch tun. Und das noch. Nein. Liebe untereinander muss das Markenzeichen der Christen sein, damit die Menschen draußen sagen, seht, wie lieb die einander haben. Die Liebe führt die Menschen zu Jesus. Wenn wir im Augenblick bei uns in der Gemeinde eine Situation, die haben wir uns auch nicht vorstellen können. Es kommen immer mehr Leute zu uns in der Gemeinde. Wir wissen es nicht. Wir waren so 25 und mittlerweile haben wir 50 oder 60, ich weiß es nicht. Es kommen immer mehr, immer Fremde aus Polen und dann kommen die und wir tun nichts. Wir verkündigen nur das Wort Gottes. Da habe ich eine Beerdigung gehalten, da in Bottrop-Beu. Wurde ich gebeten, da von einem CVM-Kreis jemand da, ja, ob ich das mache, ja, den kannte ich wiederum durch einen Brüder. Und da habe ich die Beerdigung gehalten und dann hat sich später mal einer gemeldet, er möchte in solch einer Gemeinde gehen wie dieser Prediger auf der Beerdigung. Der hat klares Wort Gottes verkündigt und das vermisst er für seine Familie. Ja, der ist heute bei uns, der kommt aus Bottrop und das ist, also nur klares Wort Gottes verkündigen. Evangelium. Das heißt, Jesus im Mittelpunkt stellen. Sein Werk auf Golgatha, seine Befreiung von Sünde und Schuld, dass ich Jesus annehme. Und dass der Geist in uns wohnt und Wohnung macht in uns. Und immer mehr Wohnung macht. Und dann kommt die Frucht des Geistes, das lesen wir auch im Galaterbrief. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht, die kommt automatisch. Es mag einer denken, naja, also bei mir ist das nicht so. Wisst ihr, wenn wir im Worte Gottes bleiben, kommt die Frucht automatisch. Ich will jetzt mal ein Beispiel machen. Wir wohnen bei uns in Regen, haben wir sehr viel Eichen. Und die Eiche hat die Eigenschaft, ihre Blätter spät zu verlieren. Das heißt, über den Winter sind die braunen Eichenblätter noch dran. Die anderen Bäume haben die Blätter längst verloren. Fliegen auf den Straßen rum, der Wind zerstreut die. Aber an den Eichen sind die noch dran. Und dann kommt das Frühjahr. Und dann geschieht etwas Interessantes. Wenn die neuen Triebe kommen, die stoßen die alten Triebe ab, zack, weg. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt und wenn du nah bei Jesus bist, dann kommen die alten Triebe, der alte Mensch geht weg. Dann wird Theater, Lotto spielen, Kino gehen. Was ist das denn? Das ist, Leute, ist doch kein Thema mehr. Müssen wir uns darüber unterhalten? Ist das noch ein Thema? Nein, für mich jedenfalls nicht mehr. Also, das ist Schnee von gestern. Nein. Also, Luther sagt auf dem Reichstag zu Worm noch etwas anderes. Er sagt, mein Gewissen ist gebunden an das Wort Gottes. Sein Gewissen ist gebunden an das Wort Gottes. Er kann nicht anders. Ich stehe hier und kann nicht anders. Unser Gewissen ist gebunden an das Wort Gottes. Das kann man ja natürlich sagen, auch das Gewissen kann abstumpfen. Ja, das Gewissen kann abstumpfen. Die Geschichte, die Historie lehrt das ja auch, zeigt das ja auch. In Konzentrationslagern, ne, haben wir ja gesehen, die Kommandanten haben Häftlinge umgebracht und sind nach Hause gegangen und waren die liebsten Eheleute. Nicht? Haben den Schäferhund gestreichelt, das Kind am Schoß genommen und im Lager haben sie Leute gequält. So ist der Mensch ohne Gott. Völlig gespalten und schizophren. Paulus sagt hier, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also ich lasse mich von diesen Dingen, ob Kino, Lotto oder andere Vergnügungen oder Alkohol oder sonst was, ich lasse mich davon nicht beherrschen. Jesus soll in mir herrschen. Sein guter Heiliger Geist soll mich erfüllen. Dann fällt alles andere wie automatisch weg. Da habe ich ja gar keine Zeit mehr für. Ich hätte doch für sowas gar keine Lust und gar keine Zeit. Also, Freiheit, zu der wir berufen sind, heißt also auch verantwortlich als Christen handeln. Dein Verhalten übt einen Einfluss aus. Nochmal, wie du dich verhältst, übt dein Verhalten einen Einfluss aus, ob du das möchtest oder nicht. In dieser Verantwortung stehen wir und bleiben wir auch stehen. Die Frucht des Heiligen Geistes. Damit diese Frucht des Heiligen Geistes sich immer mehr ausbreiten kann, zur Geltung kommen kann, sagt Paulus eben, diese Beschränkung. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht beherrschen lassen. Und ein anderes Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Und wenn wir einander lieben, ihr Lieben, dann brauchen wir keine Gebote, dann brauchen wir keine Vorschriften, brauchen wir keine Kirchengesetze, brauchen wir keine Bestimmungen oder Gemeindesatzungen. Eine Zeit lang war das ja mal ganz schlimm. Da ging das so herum, vor vielleicht 10 oder 15 Jahren. Habt ihr eine Gemeindesatzung? Wie, habt ihr keine Gemeindesatzung? Habt ihr Gemeindeziele? Nein, habt keine Gemeinde. Oh, ihr müsst doch als Gemeinde Ziele haben. Nein. Und dann warst du schon daneben, wenn du sagst, nein, wir haben keine Ziele, wir vertrauen auf Jesus. Ja, Jesus, ja, aber ihr müsst Ziele haben. Nein, wir haben keine Ziele. Unser Ziel ist, Jesus gehorsam zu sein, ihm zu dienen und die Gnade Gottes und die Liebe Gottes immer weiterzugeben, die Menschen zu Jesus hinleben und wenn die zu uns kommen in der Gemeinde, sie herzlich zu begrüßen. Der Professor Eckstein hat mal 3 Worte gesagt, die haben sich bei mir eingebrannt und die sind auch zu unserem Leitspruch geworden. 3 Worte in der Gemeinde: Begegnung, Beziehung, Wertschätzung. Also, kommt jemand neu in der Gemeinde, gehe hin, sprich ihn an, heiße ihn herzlich willkommen, sag, wir freuen uns, dass du da bist. Schön, wo kommst du her? So, ja, wir freuen uns. Einer Frau habe ich gesagt, schön, für sie ist immer ein Platz bei uns, nicht nur hier am Stuhl, sondern auch in unseren Herzen. Muss mal sehen, du bist Sender und Empfänger. Wie die Frau reagiert, ach, ich bin denn nicht gleichgültig. Ich bin keine Nummer. Ich werde wahrgenommen. Ich werde geliebt in dieser Gemeinde. So muss man die Menschen zu Jesus führen. Dann wird es warm in der Gemeinde. Dann führt uns Jesus die Menschen zu und sagt, da ist Wärme, wird Jesus verkündigt. Ich komme zum Schluss. Also das Alte wird verdrängt durch das Neue. Und das Neue ist das neue Leben durch den Heiligen Geist. Jesus sagt ja, Dieses Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt. Jawohl. Wenn man dich dann sieht, dann sagt man, ach, das ist doch die und die aus der Gemeinde, eine ganz Treue, die Jesus nachfolgt. Oder der Bruder, ja, ich kenne den, ist ein ganz Treuer, der Jesus nachfolgt. Ja, ein treuer Zeuge. Und die Nachbarn sehen, wie du immer sonntags zur Gemeinde fährst und dann hast du ihn auch gesagt und hast schon was Kalender mitgebracht, so machen wir das bei uns, Kalender mitbringen, die Leute wissen das und mein Nachbar, den ich besonders wertschätze, der Otto, und mit dem kriege ich auch schon mal ein Schnäppchen, sage ich, Otto, du musst dich bekehren zu Jesus, nee, da will er nichts von wissen, sage ich, Otto, ich möchte dich im Himmel wiedersehen. Nee, also Otto bleibt noch dabei, aber er sieht jeden Sonntag, wie wir zur Gemeinde fahren. Und sie, Frau Dachmann, winkt dann. Ja, sie wissen das. Sie haben ein schlechtes Gewissen vielleicht. Und so werden sie immer wieder ermahnt. Unser Verhalten übt einen Einfluss aus, ob wir das wollen oder nicht. Nur wir müssen es als Christen erkennbar geben. Die Leute müssen wissen, das sind Christen, die Jesus bekennen. Dann wird unser Zeugnis auch glaubhaft. Man kann es wirken. Zur Weihnachtszeit verteile ich bei uns immer in der Gegend Kalender. Leben ist mehr, so Jahreskalender. Und meine Frau packt die schön ein, mit Schleife rum, alles sehr schön. Und dann verteile ich die in der Nachbarschaft. Und ich bin erstaunt, wie viele Leute den Kalender nehmen. Auch im Kindergarten. Der Kindergarten ist offen, der gute Hirte. Und 100 Kalender, also die für Kinder und auch für die Mitarbeiter. Da sagte sie letztes Mal, wie viele Mitarbeiter haben Sie im Kindergarten? 6, 7 Leute? Nee, 18. 18. Jeder hat einen Kalender bekommen. Sogar der Gärtner hat einen Kalender bekommen. Ja, ist doch eine gute Gelegenheit. Das ist Gottes Wort. Und ein Kalenderbuch wirft man nicht so schnell weg. Traktat kann man schon wegwerfen. Aber ein Buch hat Langzeitwirkung. Das legt man woanders hin und vielleicht sieht das ein Nachbar und fragt, man kann ich das mal mitnehmen? Also machen wir von dieser Gelegenheit Gebrauch. Gehen wir zurück zum Thema, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Gott soll mich beherrschen, seine Liebe soll mich prägen, damit wir anderen ein Vorbild sind. Damit wir Wegweiser auf Jesus sind. Da ist Jesus, der Heiland. Der liebt dich, der hat sein Leben am Kreuz gelassen. Der hat dir neues Leben geschenkt und das in Überfluss. Und Gott hat dich zu seinem Kind gemacht. Im Alten Testament war Gott von ferne, nicht? Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Haben wir noch in der Sonntagsschule gelernt. Was ist das wichtigste Wort? Mein Hirte. Aber in der Regel war Gott immer ein ferner Gott. Und hier im Neuen Testament kommt uns Gott in Jesus ganz nah. Wird er persönlich, anfassbar, sichtbar. Er wandelt unter uns. Ja, und das ist das Wunderbare. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Wir sind sein Eigentum. Die Engel sind nicht durch Christi Blut erlöst, aber du bist durch Christi Blut erlöst. Lesen wir mal den Epheserbrief. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Hat dich Gott schon gesehen und erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Das ist das Gigantische, das Unfassbare, das Große, Göttliche. Das müssen wir sehen. So unfassbar groß liebt uns Gott. Und das soll für uns auch Ansporn sein. Ansporn sein, ihn zu bezeugen und ihm zu gehorchen. Also alles ist mir erlaubt, aber meine Freiheit hat Grenzen. Grenzen in Jesus Christus. Amen.